Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich melde mich abermals aus dem Kongresszentrum des Davoser Weltwirtschaftsforums. Auch heute geht es Schlag auf Schlag am Donnerstag, dem 22. Januar 2026. Ja, man hat immer etwas Probleme mit der Zeitrechnung, weil hier in kurzer Abfolge doch sehr intensive Veranstaltungen stattfinden. Und da geht das lineare, beschauliche Zeitgefühl des Schweizers ab und zu etwas in den Hintergrund. Wir haben heute gesehen, am Morgen den Auftritt des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz. Ich habe darüber gesprochen, eine realistische, eine nüchterne Rede. Aber ja, bei Friedrich Merz ist es so, da sind die Kritiker überzeugt, er habe ein Theorie-Praxis-Problem, dass er also im Geistigen natürlich die Situation überblickt, auch weiß, was zu tun ist, aber es hapert dann bei der Umsetzung in die Realität, ein Problem, das natürlich auch die Politik und die Geistesgeschichte seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, beschäftigt. Dann kam der zweite große Auftritt des amerikanischen Präsidenten Donald Trump mit seinem Friedensrat. Er hat eine ganze Corona von Staatschefs aufgeboten für die Erstunterzeichnung der Charta. Das Ganze ist speziell gewidmet dem Friedensprozess im Nahen Osten, im Gazastreifen. Möchte aber auch darüber hinaus ausgreifen. Und sicherlich ist das eine Parallele, eine Konkurrenzstruktur zur UNO, wie ich Ihnen das hier auch schon dargelegt habe. Da handelt Trump unternehmerisch. Wenn du auf einen Konkurrenten oder eine Firma Druck ausüben willst, wenn du sie vielleicht sogar übernehmen, kaufen willst, ja, dann gründe eine Konkurrenzfirma, um so die Bereitschaft oder die Flexibilität auf der anderen Seite zu stimulieren. Am Nachmittag dann das größte Interesse, die größte Aufmerksamkeit sicherlich beim ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er ist hier mit etwas Verspätung eingetroffen und hat dann eine Ansprache gehalten mit einem kurzen Interview anschließend. Dieser Auftritt des ukrainischen Präsidenten hat sich ereignet nach einem Gespräch, das er gehabt hat mit dem US-Präsidenten Trump. Und aufgrund der Darlegungen, des Eindrucks, des ganzen Auftretens des ukrainischen Präsidenten kann man ableiten, das Meeting mit Trump kann nicht besonders gut gelaufen sein. Ein sehr bitterer, phasenweise zynisch-aggressiver Präsident Selenskyj hat da ans Davoser Publikum gesprochen. Eine Gardinenpredigt gegenüber der Europäischen Union. Der Vorwurf lautet, ihr könntet eine Großmacht sein, aber ihr seid es nicht. Ihr redet nur, ihr macht nichts. Er sagte zwar Danke für die Unterstützung, die er doch bekommt, aber es klang nicht sehr dankbar. Also ein ziemlich harter, garstiger Appell an die Europäische Union, mehr zu machen, um die Ukraine zu befähigen, in diesem fürchterlichen Krieg Russland stärker zu bedrängen. Das ist immer sehr schwierig, als Journalist dann so etwas einzuordnen und zu bewerten. Für mich ausschlaggebend als Schweizer ist die Nobelpreisrede, nein, nicht die Nobelpreisrede, die Rede des Nobelpreisträgers Karl Spitteler zum schweizerischen Standpunkt gehalten. In den Tagen des Ersten Weltkriegs vielleicht die beste Rede, die je zur schweizerischen Neutralität gehalten wurde. Und dort macht sich der eben schweizerische Literaturnobelpreisträger auch Gedanken darüber, wie sich die Bewohner eines neutralen Landes im Krieg gegenüber den Kriegsparteien zu verhalten hätten. Und Spitteler plädierte dort für natürlich Zurückhaltung, für Verständnis, vor allem auch für sehr viel Verständnis für jene Kriegsparteien, Kriegspartei, die im Begriff ist, einen Krieg zu verlieren. Und nach den Informationen, die wir haben, soweit man denen überhaupt vertrauen kann, haben die Russen natürlich mit ihrer gewaltigen Übermacht die Oberhand in der Ukraine. Auch für sie ist dieser Krieg eine Katastrophe, eine Tragödie mit gewaltigen Verlusten. Es kursieren da Zahlen, aber im Krieg betreiben alle Seiten Propaganda. Da ist es sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, unbestritten ist, dass da einfach Zehntausende von jungen Menschen Monat für Monat in diesen flachen Blutebenen Osteuropas ihr Leben lassen, sterben aufgrund eines Krieges. Da teile ich die Meinung des amerikanischen Präsidenten, den es nie hätte geben dürfen. Eines Krieges allerdings, und da macht es sich eben ein Großteil des Publikums hier am WEF zu einfach, eines Krieges, der nicht einfach nur die Schuld der russischen Seite ist. Natürlich hat Russland diesen Krieg mit dem Einmarsch vor, ja, 4 Jahren bald auf diese Eskalationsstufe gebracht, aber der Konflikt hat natürlich viel früher schon begonnen, und wie jeder Krieg ist auch der Ukraine-Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und diese Vorgeschichte, die wird natürlich ausgeblendet, und in dieser Vorgeschichte spielt eben auch der Westen, spielen auch die Amerikaner keine, jetzt rückblickend betrachtet, besonders rühmliche Rolle. Aber solange man sich dessen natürlich nicht bewusst ist, solange man sich das auch nicht eingesteht, ist es schwierig, zu einer Lösung zu kommen. Ich glaube, dass der amerikanische Präsident Trump hier einen realistischeren Blickwinkel eingenommen hat. Er macht sich auch diese Verurteilungs- und Richter- und Scharfrichter-Rhetorik nicht zu eigen, die jetzt in den letzten Jahren am WEF natürlich vorherrschend gewesen ist. Und Präsident Zelensky wirkte jetzt mit seinem Auftritt, mit seiner Rede fast etwas wie ein Sendbote aus der WEF-Vergangenheit, als hier eben noch eine sehr einseitige Tonalität vorgeherrscht hat. Sein Vorwurf, die EU mache zu wenig, seine Forderung, die EU solle Großmacht werden, könne Großmacht werden, und dann sei die Ukraine auch gerne dabei, das kann man schon als ziemlich heftig empfinden. Und er hatte also nicht respektvoll gegenüber diesem, ja, europäischen, ja, Repräsentativpublikum gesprochen. In der Diskussion dann mit dem WEF-Direktor Brände klang es dann etwas versöhnlicher, aber doch sehr zynisch und bitter. Und mit Karl Spitteler gesprochen, ja, wir haben es hier mit einem Präsidenten zu tun, der im Krieg steht, der natürlich auch durch die ganze Berichterstattung in den Medien, durch die Art und Weise, wie man ihn behandelt, wie man ihn auf Händen getragen hat in den Metropolen Europas, da tragen natürlich sehr viele Politiker, auch in der Schweiz, eine Mitverantwortung, dass die Enttäuschung jetzt bei dem ukrainischen Präsidenten sehr, sehr groß ist. Ist, dass er sich im Stich gelassen fühlt, obwohl ja Milliarden nach wie vor an die Ukraine fließen. Ich war zeitweise etwas irritiert während dieser Rede, ich gebe das zu. Ich fand das zu aggressiv, fand das schon jenseits der Grenze, aber ich habe einfach noch diese andere Stimme in meinem Hinterkopf, die sagt, ja, da musst du jetzt Verständnis aufbringen. Das ist ein Politiker in einer ganz schwierigen Situation. Ich kann auch nicht in sein Großhirn hineinblicken. Ich sehe nicht in seinen Alltag hinein, in all die Druckkammern, in die er sich da täglich begeben muss. Aber was man sicherlich sagen kann, die Ukraine ist jetzt auch unter dieser Regierung nach wie vor ein sehr korrupter Staat. Zelensky musste engste Leute aus seinem Umfeld auswechseln. Es gab massive Missstände im Zusammenhang auch mit Waffenlieferungen, mit Aufrüstungen. Und wenn man dann sich hinstellt und die Leute, die eigentlich nichts anderes tun, als ihm helfen wollen und ihn unterstützen wollen, dass man die dann dermaßen zusammenstaucht, ja, da kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, warum der amerikanische Präsident Trump damals bei jenem denkwürdigen Crash, bei dieser Frontalkollision im Weißen Haus ein paar harte Worte gewählt hat. Für mich drückte diese Zelensky-Rede auch den Umstand aus, dass die EU sich ohne jegliche Forderung, zumindest keine öffentlich vernehmbare, zum Erfüllungsgehilfen der Ukraine, zum Erfüllungsgehilfen dieses Präsidenten gemacht hat. Und wenn man sich natürlich dermaßen, ich überspitze jetzt, in den Staub wirft vor einem Staatsoberhaupt, ja, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man nachher entsprechend behandelt wird. Also das war eine heftige Dosis Vitriol, Bitterkeit, ein Säurebad sozusagen einer öffentlichen Abreibung. Es gab stehende Ovationen am Schluss bei dieser Rede. Ich habe mich gefragt, was bedeuten jetzt diese Ovationen? Zelensky hat im Grunde gefordert, die EU müsse viel mehr machen, um die Bad Guys zu stoppen im Iran. Es reiche auch nicht, mit Grönland ein paar Soldätchen dahin zu schicken. Europa müsse wirklich etwas machen, man müsse handeln. Ich konnte das nur so verstehen als Aufruf zur militärischen Intervention. Faktisch, gebt uns noch mehr Waffen, schickt Soldaten, das ist euer Krieg, das ist nicht unser Krieg. Und also standen dann die Leute auf und applaudierten. Und ja, man musste sich fragen, wie viele von den Applaudierenden wären denn tatsächlich bereit, in der Ukraine gegen Russland zu marschieren? Wie viele in diesem Publikum glauben tatsächlich, dass Europa verteidigt wird in der Ukraine? Ich glaube das nicht. Ich halte das für eine aus ukrainischer Sicht nachvollziehbare Darstellung, dass man es so haben möchte, denn die Ukraine muss ja die Unterstützung anderer Staaten haben und hat ein Interesse daran, ich will das moralisch gar nicht bewerten, hat ein Interesse daran natürlich, möglichst viele Staaten, insbesondere auch die NATO, in diesen Krieg hineinzuziehen, um Russland zu stoppen, also diesen Krieg zu eskalieren. Aber ist das tatsächlich so, dass die europäische Freiheit in der Ukraine verteidigt wird? Das hat man sich in Deutschland eingeredet, in Frankreich, zum Teil in Brüssel, auch in der Schweiz ist das entsprechend immer wieder verlautbart worden. Nach meiner Überzeugung wird weder die Schweiz noch Deutschland noch Europa in der Ukraine verteidigt. Das heißt nicht, dass man die eigene Verteidigungsfähigkeit, die eigenen Armeen in einen Zustand bringen muss, in dem sie tatsächlich auch abschrecken und kämpfen können. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit jetzt aus liberal-konservativer Sicht. Aber diese Rhetorik, die wir da gehört haben, die geht natürlich weiter. Die geht in eine Form auch nicht der passiven Konfrontation des Kalten Kriegs, sondern hier ist bei Zelensky schon der Appell spürbar, in einen aktiven, in einen heißen Krieg einzusteigen. Und das ist gefährlich. Da muss man sich der Konsequenzen bewusst sein. Denn für Russland ist das auch eine Tragödie. Sie zahlen einen gewaltigen Preis. Aber es ist für Russland, ob uns das passt oder nicht, zumindest in der Deklarierung dieser Regierung, eine existenzielle Situation. Und sie sagen das seit langem. Wir wollen diese NATO nicht in der Ukraine. Das gefährdet unsere Sicherheitsinteressen. Genauso wie Trump sagt, wir müssen die Kontrolle über Grönland haben und wir dulden es nicht, wenn China und Russland Ölgeschäfte machen mit Venezuela. Das ist die Revier- und Raubtierpolitik der Großmächte. Das sind die Gesetze der Macht, die herrschen. Und meine Schlussfolgerung aus dem ist, in so einer Welt geht es darum, Kriege zu deeskalieren und nicht zu eskalieren. Zelensky hat ein spezifisches Interesse, diesen Krieg zu eskalieren. Man muss sehr aufpassen, weil man kann sich natürlich moralisch mit dem profilieren, man kann sich als Gutmensch inszenieren. Wenn man sich diese Interessen zu eigen macht und damit den Finger zeigt auf den bösartigen Aggressor in Moskau, steht dann auf der guten Seite. Ob das dann wirklich die gute Seite ist, bleibe mal noch dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist man dann auf einer abschüssigen Bahn der Kriegseskalation gegen eine Weltmacht, gegen eine Atommacht. Und wenn eine Atommacht sich existenziell bedroht fühlt und wenn sich dann das Schlachtenglück auch noch gegen sie wenden sollte, wenn man offen darüber nachdenkt, russische Staatsgelder zu beschlagnahmen, zu stehlen, wobei mir versichert wurde aus glaubwürdiger Quelle, dass auch Madame Lagarde von der EZB, von der Europäischen Zentralbank, dies letztlich nicht beabsichtigt und das auch nicht passieren werde. Da muss man einfach mit dem Risiko kalkulieren, dass eine Atommacht, die sich dann tatsächlich bedroht fühlt, auch Gebrauch macht von dieser Waffe. Und es gibt ja schon einige russische Theoretiker und Politanalysten, die in diese Richtung argumentieren. Und wissen Sie, vielleicht noch eine persönliche Bemerkung in diesem Zusammenhang. Ich komme aus einer Generation, die den Krieg in Europa nicht persönlich oder unmittelbar erlebt hat, nur aus den Schlagzeilen in Jugoslawien, jetzt in der Ukraine. Ich komme aus einer wohlstands- und friedensverwahrlosten Generation. Und all die Politiker, die jetzt da am World Economic Forum Reden halten, die auch in den letzten Jahren hier die unbedingte Eskalation, den militärischen Sieg gegen Russland gefordert haben, die kommen mehr oder weniger alle auch aus dieser wohlstands- und friedensverwahrlosten Generation. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich traue einfach diesen Leuten, ich traue meiner Generation, der Gutmenschengeneration, der Generation, die es bequem gehabt hat, die sich da eben mit dem moralischen Zeigefinger immer wieder etwas auf der Sprossenleiter der Eitelkeit nach oben verschieben konnte, der traue ich jetzt einfach nicht den realpolitischen Tiefenblick zu. Da bin ich skeptisch. Aber mit Karl Spitteler, man muss natürlich auch Verständnis haben für die Position von Zelensky, der natürlich aus seiner Sicht erstens nicht zugeben kann, dass er dabei ist, diesen Krieg zu verlieren. Das kann er gar nicht machen, aufgrund seiner Position. Und er muss ja in jedem Moment, mit jeder Faser seines Körpers, muss er alles daran setzen, das Blatt dieses Krieges zugunsten seines Landes zu wenden. Also er ist entschuldigt in diesem ganzen Zusammenhang, auch wenn ich seine Aussagen bisweilen irritierend finde. Aber noch irritierender finde ich eben, dass die Leute, die eben sich jetzt im Westen, in Europa, auch in der Schweiz so bedenkenlos, verbal, politisch in diesen Krieg einmischen, dass die einfach nicht die Konsequenzen bedenken und auch nicht bereit sind, die Konsequenzen zu tragen. Ihre Haltung, die sie da so moralisch wohlfeil zur Schau tragen. Das ist ein heikles Thema und ja, eine Rede, die natürlich aufwühlt und zu denken gibt, da nach dieser Woche am World Economic Forum, eines World Economic Forum, das wieder etwas vielfältiger von den Meinungen her herkam als in den vergangenen Jahren, was natürlich mehr oder weniger ausschließlich damit zu tun hatte, dass Donald Trump an diesem Forum seinen ganz großen Auftritt hatte. Aber wenn ich sonst etwas in die Panels blicke, dann blendet das WEF natürlich ganz wesentliche Teile der europäischen Politik aus. Dann spielen Parteien wie das Rassemblement National, wie die FPÖ, wie die AfD in Deutschland, wie viele andere Parteien, die eben nicht zu diesem Davoser Internationalismus, zu diesem großräumigen, grenzübergreifenden Ansatz passen, die hier eben sehr kritisch sind und zum Teil andere Vorstellungen vertreten, als sie am WEF während Jahrzehnten wie ein Evangelium verkündet werden, die spielen keine Rolle. Und wenn das Forum relevant bleiben will, dann muss es sich natürlich auch dieser Diskussion stellen. Und da müssen eben diese Brandmauern auch eingerissen werden. Dann kann das WEF eben nicht mehr quasi aus der Selbstsicherheit die Wahrheit zu verkünden, hier sozusagen den Weltgeist durchschaut zu haben, die Gesetze der Geschichte zu kennen. Nein, da muss man eben wieder in einen ergebnisoffenen Dialog eintreten. Und diese Stufe hat das WEF noch vor sich. Ich glaube nicht, dass das gelingen wird, wenn man jetzt das Hauptquartier in ein anderes Land, in eine andere Stadt verlegt. Die Schweiz wäre prädestiniert mit ihrer Neutralität, aber eben nur mit einer richtigen Neutralität, mit einem richtigen WEF, einem realwirtschaftlichen, realpolitischen WEF, nicht einem Zeitgeistfestival in einer Schweiz der wirklichen Neutralität und nicht dieser möchte gern großen Moralismus-Interventionsattitüde, diesem leichtfertigen Orsol-Gehabe, dann ist das WEF interessant und dann ist die Schweiz eben auch der richtige Ort dafür. Wenn Sie das irgendwo sonst machen, in England, in Amerika, dann wird das einfach zum Megafon der dort vorherrschenden Stimmen. Aber die Schweiz, und das wird einem hier jedes Jahr wieder bewusst, eben auch schmerzlich, weil es zum Teil fehlt. Die Schweiz ist wirklich ein spezielles Land mit dieser Neutralität, mit dieser Vielfalt, der eben die Haltung zugrunde liegt, dass wir nicht wissen, wo Gott hockt und wer Recht hat, sondern wir wissen, dass man über alles, was uns betrifft, eine möglichst intensive Diskussion führen muss. In der Hoffnung, dass nur so und auch im Wissen aus der Erfahrung, dass eben nur dann sinnvolle Synthesen gelingen können, wenn Sie vorher eine These haben und eine Antithese, Rede und Gegenrede. Wenn Sie nur einen Monolog haben, keinen Dialog, dann amputieren Sie etwas ganz Wesentliches, das Entscheidende, was eben die Stärke unserer offenen Gesellschaft, unserer demokratisch-liberalen, was der wohlklingenden Adjektive mehr sind, was diese Gesellschaften ausmacht. Und das wäre etwas der Appell, das wäre sozusagen meine resonierende, beinahe Schlussbetrachtung hier vom WEF, während da im Hintergrund vermutlich immer noch Elon Musk redet, im Gespräch mit Larry Fink. Ja, seien wir gespannt, wie dieses interessante Forum in die Zukunft geht. Vielleicht eine Betrachtung noch, die ich mit einem Schweizer Kollegen hier geteilt habe, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, Blick auf Russland. Ein sehr erfahrener Mann hat gesagt, weißt du, dieser Ukraine-Krieg, der wird zu Ende gehen, hoffentlich bald, wie ein Spuk. Und dann wird das verflogen sein und in 3 Jahren kaufen alle wieder russisches Gas und russisches Öl, wie während der Covid-Pandemie. Und dann wird sich gar niemand mehr erinnern können, in was für einem Aggregatzustand man sich damals befunden hat, mit EU-Sanktionen gegen Andersdenkende, gegen Leute wie Jacques Beau, die einfach ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit in Anspruch genommen haben. Dann ist man aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen und niemand wird sich daran erinnern, wie man damals gedacht hat. Wir werden sehen, meine Damen und Herren, wir bleiben hoffnungsfroh. Wäre schön, wenn sich das WEF jetzt nach dieser partiellen Öffnung in diese Richtung weiter bewegen könnte. Und so könnten sich ja sowohl die Schweiz wie auch das WEF gegenseitig inspirieren. Wäre sicherlich ein Gewinn. Und auch im Sinne des Gründers Klaus Schwab, der ja sein Forum mit dem nicht anspruchslosen Slogan, mit der Ambition ausgestattet hat, ja, die Welt zu verbessern, eine bessere Welt zu machen. Und wenn Sie eine bessere Welt gestalten wollen, dann müssen Sie eben alle Standpunkte zur Kenntnis nehmen. Auch die, die Ihnen nicht passen, auch die, die zu bestimmten Zeiten als moralisch abzulehnen gelten. Aber eben, es ist eine Errungenschaft, die Demokratie und die Freiheit. Von selber ist sie nicht da, man muss immer wieder dafür kämpfen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das ist eine weitere Einschaltung von Weltwoche Daily hier am World Economic Forum in Davos.